Wir sind ja an unserer Pilgerreise, ja, für ein Schlusszeichen, durch den Römerbrief. Heute Kapitel 3, Vers 9 bis 25. Ich möchte es unter den Titel stellen, Gerecht in Gottes Augen. Zuerst Vers 9. Kapitel 3, Vers 9. Sagt der Paulus, wie nun haben wir etwas voraus? Meint da die Juden, spricht die Juden an. Haben sie etwas voraus? Ganz und gar nichts. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Heiden beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Der Andi hat vor zwei Wochen im zweiten Kapitel aufgezeigt, dass es nicht an uns liegt, zu richten. Dass wir eben nicht besser sind, wie die Ladina gesagt hat am Anfang, als andere. Dass bei Gott kein Ansehen ist von der Person, sondern dass alle gesündigt haben. Das geht der Paulus hier im Vers 9 nochmal ein und sagt, weder Juden noch Heiden, keiner ist besser, alle sind schuldig vor Gott. Und dann jetzt weiter, im Kapitel 3, Vers 10 bis 18, da macht der Paulus nochmal eine ganze Breitseite auf. Ab Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, keiner fragt nach Gott. Alle sind abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts und keiner ist, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihren Zungen trügen sie. Ort und Gift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind eilig, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Jammer bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du jetzt die Verse gehört, vom Monitor auf dem Bild, die du gelesen hast, ich möchte dich einladen, werden wir noch mal einen Augenblick ruhig und lesen die Verse noch mal für jedes, für sich persönlich. Was bewegt dich, wenn du die Verse lesest? Ich möchte dich einladen. Was macht der Text mit dir, mit uns? Was geht dir durchs Herz, wenn du das jetzt nochmal gelesen hast? Vielleicht zwei, drei unter uns. Man verschreckt. Genau.
Ja, man hat den Impuls, also ganz so schlimm kann es ja nicht sein.
Genau. Ja, so geht es mir, wenn ich den Römerbrief, ich lese ihn sicher jedes Jahr einmal, vor allem so eben Kapitel 2 und 3, dann denke ich, ja, einmal, ist es denn wirklich so schlimm mit uns? Was für ein düsteres Bild zeichnet da der Paulus von uns Menschen? Alle leben unter der Herrschaft der Sünde. Es gibt keinen, nicht einmal einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keine Einsicht. Keinen, der ernsthaft nach dem Willen von Gott fragt. Alle haben sich von Gott abgewandt. Da ist keiner, der Gutes tut. Ist es denn wirklich so schlimm? Übertreibt da der Paulus nicht ein bisschen? Ich denke, du und ich, wir kennen doch in unserem Umfeld Menschen. Auf dieser Welt gibt es doch Menschen, die irgendwo etwas Gutes tun. Die auch Ehrfurcht haben vor Gott. Oder Gott sogar suchen. Natürlich, rein menschlich gesehen, gibt es derartige Menschen. Gott sei Dank gibt es sie. Es würde die Welt noch schlimmer aussehen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie an Jesus Christus glauben. Sie haben wohl Gutes im Sinn, tun vielleicht sogar Gutes, aber eine echte Umkehr zu Gott hat nicht oder noch nicht stattgefunden. Was gilt jetzt aber? Gibt es denn den guten Mensch, wie denn der Humanismus uns predigt? Gibt es denn den wirklich nicht? Wenn ich unsere Welt anschaue, wohl komm. Und die Bibel malt uns da ganz ein anderes Bild. Der Paulus beschreibt den gefallenen, sündigen Mensch, der sich von Gott verabschiedet hat. Und wenn wir unsere Welt anschauen, wenn wir sagen, dass er leider recht hat. Es ist wie ein Röntgenbild. Ein Ultraschall, wo Gott für uns Menschen macht. Es zeigt die Ungerechtigkeit der menschlichen Natur, die zu tiefst in uns wohnt. Die Verdorbenheit der menschlichen Kreatur, die entstellt ist durch Sünde und immer wieder entstellt wird. Ist es nicht die Welt, wo man fast tagtäglich aus den Nachrichten kennt. Krieg, Terror, Gräueltaten jeglicher Art, Vertreibung von Menschen, Gewalt, Unterdrückung, Lieblosigkeit, Untreue, Mord, Raub, Diebstahl, Korruption, Betrug und Habgier, die ganzen sexuellen Entgleisungen, Vergewaltigungen, Ehebruch, gleichgeschlechtliche Sexualität, Pornografie, sogar Missbrauch von Kindern. Da kommt man echt, entschuldigen, aber da kommt man echt manchmal fast kotzen, wenn man so Sachen mitbekommt. Ausnützung, Unterdrückung, Kinderarbeit, Hass und Bitterkeit. Lügen, Schimpfen, Fluchen, Lästern, Neid, Kritiksucht, unsere schlechten Gedanken. Glaube ich, hör auf. Wenn man, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man in der Tiefe über das nachdenkt, könnte einem schlecht werden. Über die abgrundtiefe Sünde, wo offenbar vorhanden ist. Der Katalog von menschlichen sündhaften Verhalten scheint kein Ende zu nehmen. Klar, Gott sei Dank, nicht alle Menschen laden all das Register auf sich. Aber das menschliche Wesen ist offenbar zu jeder Sünde fähig. Der Paulus hat das ganz Elend von dieser sündhaften Kreatur Mensch schon dazumal schonungslos aufs Tablett gebracht. Es war hier nicht besser als heute und es ist heute nicht besser wie dazumal. Der humanistische Mensch, das humanistische Gedankengut hat es auch nicht geschafft, eine bessere Welt zu machen. Im Gegenteil, der gefallene Mensch meint, das Leben selber können zu meistern. Es ist die Ursünde von uns Menschen, dass wir uns über Gott stellen. Ja, dass seine Existenz sogar in Frage, wenn nicht sogar verneint wird. Und dabei zu meinen, dass wir das Leben selber im Griff haben und nicht erkennen, dass die Sünde den Mensch erbarmungslos im Griff hat. Fazit, sagt Paulus, die ganze Welt ist, war und bleibt schuldig vor Gott und vor den Mitmenschen. Wir sind alle in die Irre gegangen, heißt es in der Bibel. Und unser sündhaftes Verhalten trennt uns von unserem Schöpfer, von unserem himmlischen Vater. Kein Mensch ist fähig, Gebot von Gott so zu erfüllen, wie das Gesetz das fordert. Vers 19 und 20 heißt es dann: Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, denen sagt, die unter dem Gesetze sind. Auf dass jeder Mund verstummt und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Gesetzeswerken kein Mensch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Interessant ist, wenn man die damalige Gerichtsbarkeit anschaut, wo der Paulus hier gelebt hat. Wenn ein Anklagter vor Gericht war und nichts mehr können sagen zu seiner Verteidigung, dann hat er zum Zeichen, dass er eben nichts mehr können sagen zu seiner Entschuldigung, die Hand aufs Maul gelegt. Oder es ist auch vorgekommen, dass Gerichtsdiener am Anklagten eins aufs Maul gehauen haben. Zum Sagen, schwieg, bis ruhig, du bist sowieso schuldig. Wenn wir die Bibel anschauen, im Johannesevangelium, Kapitel 18, wo Jesus vor der Kreuzigung vor dem hohen Priester war, wo er angeklagt worden ist, ist ihm auch auf die Backe, aufs Maul geschlagen worden. Das Gleiche hat der Paulus erlebt vor dem Hohen Rat, sehen wir in der Apostelgeschichte. Auch dort ist ihm aufs Maul gehauen worden. Der Paulus will in den Vers 19 und 20 sagen, alle, Juden und Heiden, sollen schweigen. Der Mund verstumme. Die Juden haben sehr gut verstanden, was der Paulus mit dem gemeint hat. Und nicht nur die Juden, auch die anderen Menschen. Wegen Gerichtsbarkeit müssen wir uns vorstellen, dass sie nicht immer alles so grosse Städte waren, sondern kleinere Städte, Dörfer und so. Da hat man viel mehr gewusst, was läuft. Und das war öffentlich. Man konnte schauen. Sie haben gewusst, was der Paulus meint mit dem. Wir sollen verstummen. Ruhig werden vor Gott. Wir haben gar nichts zu sagen. Weil Gerechtigkeit vor Gott erlangen können wir nie. Alle haben wir gesündigt. Und die Herrlichkeit vor Gott verloren. Der Mensch war von Gott berufen, in der Schöpfung zu wirken. Beziehung pflegen mit Gott. Den Garten Eden zu bebauen. Stellen wir uns vor, Gott sagt, nur klein, wenig, geringer gemacht ist der Mensch als Gott. Nur klein, wenig, geringer gemacht hätten Adam und Eva die Herrlichkeit von Gott sollen widerspiegeln. Und mit dem Sündenfall im Paradies haben sie und damit die ganze Menschheit, die Herrlichkeit von Gott verloren. Wir tragen das Schicksal, sozusagen das Schicksal der Sünde, tragen wir in uns. Die katholische Kirche nennt es Erbsünde. Gott hat mit Abraham, Isaac und Jakob einen Bund gemacht. Und sie uns Israel als Volk Gottes auserwählt. Das Volk Israel hat durch das Einhalten der Ordnungen von Gott ihn sollen verherrlichen und damit die anderen Menschen teiden, wie man es genannt hat, lustig machen auf den wunderbaren Gott. Sie hinzuführen zum alleinigen Gott vom Universum. Aber weil eben auch Israel versagt hat, sollte jetzt Gott wegen dieser Untreue seine Verheißungen gegenüber dem Volk Israel vergessen? Niemals. Nimmermehr, sagt Paulus. Gott ist treu. Aber was machen wir? Wir sehen hier, wir alle sind sündig, sind eigentlich verloren. Kapitel 7 vom Römerbrief führt den Paulus aus. Folge von unserer Sünde ist Tod. Also, dass wir sterben müssen, ist eine Folge von unserem sündhaften Verhalten. Weder die Juden noch andere Menschen könnt ihr einhalten vom Gesetz, durch irgendwelche gute Werke vor Gott gerecht werden. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Wir hocken auf der Anklagebank Gottes. Auf dem nächsten Bild sehen wir das bildlich dargestellt, das Dreieck, die Herrlichkeit von Gott. Der Mensch hat die Herrlichkeit von Gott verloren und die Sünde trennt uns. Es ist wie ein tiefer Graben. Und durch all mögliche Anstrengungen versuchen Menschen zum Teil Gott zu gefallen. Aber der Deckel der Sünde ist einfach da und trennt uns. Das Tröstliche an dieser ganzen Geschichte ist, dass Gott bereits zum Voraus gewusst hat, dass die Menschheit von ihm wird abfallen. Aber trotzdem hat er uns den freien Willen gelassen. Weil seine Liebe ist bedingungslos. Bedingungslose Liebe setzt Freiheit gegenüber am Nächsten, gegenüber von Gott her, am Geschöpf voraus. Seine Lösung, seine Antwort für eine Welt, die aus dem Ruder gelaufen ist, für Menschheit, die in Sünde und Schuld verloren ist, hat er hier schon parat gehabt. Das nächste Bild, das Kreuz. Das Kreuz auf Golgatha. Wir kommen am Kreuz Jesu nicht vorbei. Jesus ist gestorben am Kreuz für jeden Mensch. Entweder entscheidet sich ein Mensch in diesem Leben für Jesus Christus. Er kehrt um, er macht es über den Tisch und vertraut sein Leben Jesus an. Oder er wird einmal vor dem jüngsten Gericht sich vor Gott müssen verantworten. An Jesus kommt kein Mensch vorbei. Vers 21 bis 23. Nun aber, ist außerhalb vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. So, außerhalb vom Gesetz, außerhalb vom Einhalten vom Gesetz, hat Gott bereits eine Lösung parat. Propheten haben es vorausgesagt, dass ein Messias wird kommen. Und dass Gerechtigkeit Gottes veranlasst durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied. Und der Paulus nahm, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Schritt für Schritt schält er das immer wieder raus. Der Paulus will den Menschen ins Herz reden, dass es endlich checket. Es sind verloren ohne Jesus Christus. Aber Gott hat die Lösung bereits parat. Es ist ihm zu tief das Herz anliegen, dass es Menschen ernst nimmt. Dass sie sich auf den Gott einlassen. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, nicht, dass er richte, sondern dass er erlöse. Jesus, der von Gott geschickte Messias aus dem Volk Israel, ist ganz Mensch geworden. Ist ohne Sünde gewesen und hat das Gesetz von Gott erfüllt. Ja, Jesus war treu gewesen bis in den Tod und hat am Kreuz auf Golgatha den ganzen Dreck, die ganze Sündenlast, das ganze Elend von dieser Welt auf sich genommen. Wir sehen auf dem nächsten Bild nochmal den Graben, wo der Mensch trennt von Gott, wo Jesus zugetan hat. Durch Jesus Christus hat jeder Mensch die Möglichkeit, eine Beziehung mit dem himmlischen Vater, mit Gott, zu haben. Er hat die Möglichkeit, das, was wir auf uns geladen haben, bei Gott abzuladen. Durch seine Gnade wird jeder Mensch, der Jesus Christus glaubt, ins Recht gesetzt. Verstehen wir? Nicht nur begnadigt, sondern ins Recht gesetzt, gerechtfertigt vor Gott aus Glauben. Aufgenommen in der weltweiten Liebe von Jesus. Glieder vom neuen Bund, wo Jesus durch das Abendmahl gesetzt hat. Erlöst allein Messias, Jesus Christus. Denn im Vers 24 zeigt er das eben, doppelt er nochmal nach, so dass sie gerechtfertigt werden, ohne Verdienst. Durch seine Gnade, mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Interessant ist der Begriff von der Erlösung. Wir alle sind versklavt oder mindestens versklavt gewesen. Wie damals die Israeliten in Ägypten Sklaven gewesen sind, sind wir Sklaven von der Sünde. Erlösung hat den gleichen Wortstamm, wie damals gebraucht worden ist, für das Freikaufen, für das Loslösen vom Sklav auf dem Sklavenmarkt. Der Sklav war endlich frei gewesen. Losgekauft, losgelöst. Der Sünder wird endlich frei durch Umkehr zu Jesus Christus. Der Jesaja sagt, nächste Bild. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stille sein und Vertrauen läge eure Stärke. Ruhig werden. Still werden vor Gott. Ihm vertrauen. Zu ihm umkehren. Ist der Schlüssel. Auch wenn du vielleicht schon lang als Christ unterwegs bist, schon lang mit Jesus gehst, oder ob das erst ein paar Wochen oder Monate ist, wo du dein Leben Jesus anvertraut hast. Auch als Christen, glaube ich, haben wir immer wieder Umkehr nötig. Der alte, sündhafte Mensch ist zwar am Kreuz und in der Taufe begraben worden, aber der sündhafte Charakter, der kommt halt manchmal wieder vor. Und ich glaube, aber als Christen brauchen wir tagtäglich immer wieder Vergebung von Gott. Vergebung durch Jesus Christus, der letzte Vers. Wo der Paulus nochmal in die Tiefe geht. Ihn, Jesus, hat Gott zum Sühnopfer verordnet, durch sein Blut, für alle, die glauben, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen der Nachsicht mit den Sünden, die zuvor geschehen waren unter göttlicher Geduld. Sühnopfer Jesu. Ich glaube, der Tod von Jesus am Kreuz, mindestens mehr geht es so. Ich glaube, viele von euch auch wirklich verstehen, in der Tiefe, kann man so eigentlich nicht. Aber der Opfertod Jesu hat einfach so eine tiefe Bedeutung. Er hat müssen Mensch werden. Und hat müssen ein Mensch aus dem Volk Israel sein. Als Israelit, als Jude, hat das Gesetz müssen erfüllen. Damit Gerechtigkeit von Gott wirksam wird. Und gleichzeitig die ganze Schuld von dieser Welt auf sich nehmen. Im Alten Testament, der Töm hat bereits aus Jesaja 53 zitiert, um anfangen mit dem Römerbrief. Jesaja 53, 5. Wenn wir uns vorstellen, wo das geschrieben worden ist, rund 700 Jahre vor Christus, hat Jesaja gesagt, er aber wurde durchbohrt um unsere Übertretung willen, zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Tod von Jesus am Kreuz hat uns nicht nur von unserer Schuldenlast befreit, sondern der Zorn Gottes über die Sünde abgewendet. Jesus hat alles gegeben. Allein er kann Menschen befreien, kann ein ewiges Leben geben. Es ist das wunderbare Geschenk vom himmlischen Vater, seine unendliche Liebe zu uns Menschen. Der Martin Buber war ein Jude, Religionsphilosoph, hat Folgendes gesagt. Die große Schuld des Menschen ist, dass er jeden Tag die Freiheit zur Umkehr hat und sie nicht wählt. Der Andi hat vor zwei Wochen Kapitel 2 vom Römerbrief, der Vers 4, auch zitiert, was heißt: Weißt du denn nicht, Mensch, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Umkehr treibt? Es ist Gottes Güte, wo der Mensch möchte begegnen, wo keinen Unterschied macht. Was für eine Tragik, wenn Menschen den Schritt vom Vertrauen auf Gott zu nicht wagen und damit die Erlösung von Jesus ablehnen. Dabei, es ist das Wunderbarste, das Grossartigste, das alles entscheidende Ereignis im Leben eines Menschen, wenn er umkehrt und sein Leben darf Jesus anvertrauen. Bei mir sind das in der Zwischenzeit bereits 30 Jahre und es ist heute noch der grösste, der beste Entscheid, den ich je gemacht habe in meinem Leben. Es ist, ich bin überzeugt, der wichtigste Entscheid von jedem Menschen. Und als Christen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, haben wir einen Auftrag. Die Menschen auf dem Weg zu Gott hin zu begleiten, ihnen zur Seite zu stehen. Und vergessen wir dabei nie, dass wir selber einmal auf der Verliererseite gewesen sind. Dass wir nur durch Gnade Vergebung und Erlösung empfangen haben. Und schauen wir darum auch drauf, wie wir mit dieser Gnade umgehen. Was für einen Lebensstil, das wir führen. Machen wir einen Unterschied in dieser Welt, wo sich nach echter Liebe und nach wirklicher Freiheit sehnt. Die Ladina hat es bei der Begrüßung auch gesagt: Überheben wir uns nicht. Auch Andi hat vor 14 Tagen auf die Gefahr hingewiesen. Als Christen stehen wir doch manchmal in der Gefahr, dass wir uns überheben. Dass wir meinen, etwas Besseres zu sein. Dass wir über der Sünde stehen. Vor Gott sind aber alle gleich. Gott macht keinen Unterschied. Derjenige, der umgekehrt ist und die Vergebung empfangen hat, wie auch die Menschen, die womöglich noch weit von Gott entfernt sind. Gott hasst zwar die Sünde, aber er liebt den Sünder. Seine Liebe ist bedingungslos für jeden Mensch bis zum letzten Atemzug. Auch für die, die noch unter der Herrschaft der Sünde sind. Er will die Menschen durch seine Liebe, durch seine Barmherzigkeit, durch seine Güte zu sich ziehen. Und wir dürfen dabei Geburtshelfer sein. Geburtshelfer für Menschen zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Ich möchte uns Mut machen, im Alltag zu unserem Glauben zu stehen. Uns Mut machen, dort, wo wir die Möglichkeit haben, den Menschen zu erzählen, was Gott in ihm, in meinem Leben zu tun hat. Warum, dass wir an Jesus glauben? Warum, dass sich ein Leben mit dem lohnt? Prüfen wir uns hier dabei, ob unser Leben, auch mit dem Glauben, wo man vertreten, übereinstimmt. Wo in unserem Leben womöglich Lebensstiländerung, Umkehr nötig ist. Vertrauen wir dabei Jesus Christus, dass er uns hilft und Kraft gibt. damit wir ein Zeugnis sind und Menschen spüren, dass unser Glaube echt ist. Dass sie spüren, dass Jesus in uns wohnt. Und dass auch für sie der Jesus Christus, der Erlöser, erfahrbar wird. Ich möchte schliessen mit zwei Versen aus dem Psalm 25, Vers 4 und 5. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Amen.